Herzlich willkommen bei Faith and Pixels, dem Podcast über Gaming, Glaube und All in Between.
So, und jetzt sitzen wir fröhlich hier zusammen, Ruben von Faith and Pixels und ich, und deswegen, hallo Ruben, schön, dass du da bist und dass wir über Videospiele und Kinofilme reden können.
Hallo Gerion, ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch wirklich sehr, hier zu sein und über eines meiner weiteren Herzensthemen zu sprechen, nämlich Kinofilme. Nicht nur über Videospiele zu sprechen mit dir, sondern auch noch über Kinofilme. Richtig cool, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich habe schon gesagt, du bist von Faith and Pixels. Was macht ihr denn eigentlich bei Faith and Pixels? Also Glauben und Pixel klingt ja mehr vielleicht auch nach, ihr guckt euch Fotos an.
Ja, genau. Richtig, ja. Nee, das ist es auch. Das machen wir.
Sehr gut, ja. Finde ich ein gutes Konzept.
Du hast das super zusammengefasst. Ja, Faith in Pixels ist ein Drei-Mann-Projekt. In dem Fall darf ich wirklich drei Mann sagen, weil wir zu dritt sind und drei Männer sind. Also ich, Ruben, Maxi und Robin, wir sind zu dritt. Und seit einem Jahr betreiben wir den Kanal Faith in Pixels und sind auf Twitch, YouTube, Instagram und eben auch als Podcast aktiv. Und wir nutzen Videospiele als moderne Metaphern für unser Leben. Also wir nutzen Videospiele als ein Eingangsportal, als ein Tor, als eine Tür, um mit Menschen über die Dinge ins Gespräch zu kommen, die ihnen wichtig sind, die uns wichtig sind, über den Glauben auch ins Gespräch zu kommen. Und das sieht so aus, dass wir zum Beispiel mehrmals die Woche live bei Twitch streamen. Da spielen wir dann Videospiele. Erst gestern habe ich Planet of Lana 2 zum Beispiel gespielt oder gestern Abend mit jemandem aus der Community von Faith and Pixels Ark Raiders. Und während wir dann so die Videospiele spielen, reden wir dann über das, was in dem Spiel passiert, also ähnlich wie bei einem Film, den man schaut, der eine Handlung hat. Diese Handlung macht etwas mit dir, die du das schaust. Reden wir dann genauso über das, was in der Handlung passiert und reden dann darüber, über das, was das mit uns macht oder über das, was uns in den Sinn kommt. Genau, und das kann dann mal ein Gespräch über das Leben nach dem Tod sein, das kann mal ein Gespräch über die Postapokalypse sein oder. Genau, und dann sind wir noch bei YouTube, da veröffentlichen wir dann alle Streams, aber auch Offline-Videos veröffentlichen wir da. Also das heißt, wir sind nicht nur live, sondern spielen auch noch Spiele offline, so klassische Let's Plays, kann man sich das vorstellen. Die veröffentlichen wir dann auch bei YouTube. Wir sind bei Instagram, versuchen so ein bisschen über Instagram unsere Community zu aktivieren und mit denen ins Gespräch zu kommen, Umfragen zu machen und so, wie man das halt so im Instagame so tut. Und dann haben wir halt eben noch zusätzlich einen zweiwöchentlichen Podcast, der so ein bisschen alles aufgreift. Da reden wir über die News in der Gaming-Sektion, also dann nerden wir so richtig ab und dann haben wir noch einen Deep Talk, wo wir das halt nochmal vertiefen, wo wir nochmal ganz tief gehen. Zum Beispiel haben wir über die Offenbarung des Johannes gesprochen, wir haben Resident Evil Requiem gespielt und zum Anlass genommen, mal über die Offenbarung des Johannes zu reden. So, wie sieht das eigentlich aus am Ende aller Tage und was passiert da eigentlich so? Genau, und all das ist irgendwie Faith and Pixels. Wir sind gerade ein Jahr alt geworden, also zum Zeitpunkt der Aufnahme vor drei Tagen haben wir unser einjähriges Bestehen gefeiert, freuen uns sehr. Wir sind gefördert.
Happy Birthday!
Danke. Sind gefördert von der KKW und wollen das gerne lange machen, weil wir halt eine Leidenschaft haben für Videospiele und für unseren Glauben. Und das gemeinsam jetzt irgendwie zu verbinden, das ist schon für mich auf jeden Fall total der krasse Kindheitstraum, der in Erfüllung geht. Das ist eine richtig tolle Arbeit. Kommt gerne mit dazu, folgt uns gerne und seid gerne Teil der Community. Amen.
Amen, auf jeden Fall. Und was machst du sonst, wenn du nicht beruflich Computer spielst? Was treibst Ruben sonst so in seinem Leben?
Genau, mein Hauptberuf ist, ich bin Jugendreferent beim EC. EC entschieden für Christus Deutschland. Also das heißt, das Headquarter vom EC Deutschland, das sitzt in Kassel. Und da bin ich als Referent für Jugend und junge Erwachsene angestellt mit den Themenschwerpunkten Musik, Studierendenarbeit und eben auch Gamingarbeit. Also das heißt, da fließt vieles von dem, was ich jetzt für Faith and Pixels mache, mit ein. Ich bin aber auch immer mal wieder auf verschiedenen Veranstaltungen unterwegs. Ich durfte letztes Jahr beispielsweise für die Evangelische Kirche in Österreich ein Gaming-Workshop-Wochenende anbieten, wo ich mit denen über die Pros und Cons des Gamings gesprochen habe. Genau, mache aber auch Musik selber, viele Veranstaltungen, bin da jetzt gerade zum Beispiel aktuell dabei, zu überlegen, welche Lieder in das neue Feiert Jesus mit reinkommen und eben Studierendenarbeit. Ich begleite 35 Studierendenstandorte in Deutschland, wo der EC Studierendenarbeiten hat und bin da immer mal wieder unterwegs, im Norden, Süden, Osten, Westen und dann alles andere, was noch so in so christlichen Vereinen irgendwie so ansteht an Arbeit. Man kennt das, hier mal predigen, da mal predigen, hier mal unterwegs sein. Genau. Das bin ich. Ich bin verheiratet mit der Cora. Wir haben 2 Kinder. Das dritte Kind ist gerade unterwegs. Am 5. Juli kriegen wir unser drittes Kind oder so um den 5. Juli. Dann sind wir zu 5, haben wir 3 Kinder. Wir wohnen in der Nähe von Kassel. Sehr dörflich. 87 Menschen hat unser Dorf. Wunderschön hier auf dem Land. Und ja, das bin ich und noch ein bisschen mehr vielleicht.
Das ist übrigens für diesen Podcast fast eine Premiere, weil wenn wir das jetzt hier aufnehmen, also ab und zu treffe ich mich ja mit Christian wirklich live und in Farbe, aber ansonsten ist das jetzt eine der Folgen mit der geringsten Distanz, die wir überwinden, weil sonst ist es Paderborn-Berlin und Paderborn-Kassel ist jetzt doch deutlich näher.
Das stimmt wohl, ja. Deswegen ist die Verbindung auch so gut, deswegen hören wir uns so gut.
Deswegen ist die Verbindung auch so gut, genau. Also das ist jetzt, falls ihr denkt, Mann, was ist das alles synchron? Es liegt daran, dass unsere Verbindung so gut ist, weil es nicht so weit gehen muss. Ja. Ach, das deutsche Internet, immer wieder schön.
Ja,
wir haben uns das überlegt mit diesem kleinen Crossover, weil ja der ein oder andere es vielleicht mitbekommen hat, seit Anfang April Super Mario Galaxy im Kino ist und wir haben gedacht, ach, das ist doch mal ein guter Anlass, dass wir da mal drüber sprechen. Also wir werden jetzt gleich ein bisschen über diesen Film sprechen und dann aber auch über Videospielverfilmungen im Allgemeinen und Besonderen und vielleicht auch den ein oder anderen Wunsch von Videospielen, die wir doch gern nochmal verfilmt sehen wollen würden, aufgreifen. Ja, du hast den Film ja auch gesehen. Notgedrungen, weil ich gesagt habe, wenn wir darüber sprechen, solltest du ihn auch vorher angucken.
Ja. Nee, ich hätte ihn auch so geguckt.
Das ist gut. Da gehörst du zu einem großen Teil der Menschen, denn dieser Film hat ganz am Anfang tatsächlich schon ganz großen Erfolg eingestrückt. 300.000 Besucherinnen und Besucher am ersten Tag. Das ist einer der erfolgreichsten Kinostarts seit 2019, den der Film hingelegt hat. Bevor wir jetzt richtig in diesen Film reingehen, so dein erstes Fazit, als du rausgegangen bist, hast sich gelohnt oder hat sich nicht gelohnt?
Ja, es war ganz witzig. Ich bin, weil wir halt jetzt aufnehmen, musste ich ja vorher den Film gucken und ich war da noch im Urlaub. Deswegen bin ich tatsächlich um 13 Uhr in die Vorstellung gegangen, weil ich es sonst anders nicht gepackt hätte. Und das war ganz interessant, so fast alleine im Kino zu sitzen und diesen Film zu schauen. Und ich bin tatsächlich am Ende doch recht positiv rausgegangen. Also es schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Da gehen wir bestimmt gleich drauf ein, was diesen Film angeht. Aber so all in all, kein Meisterwerk, kein Meilenstein. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn jetzt unbedingt nochmal gucken müsste, irgendwann, irgendwie, irgendwo. Aber ich war doch erstaunt, wie positiv ich war. So, ich hatte so ein positives Grundgefühl so in der Magen-Herz-Gegend. So. Ja. Wie ging's dir?
13 Uhr ist eine schöne Zeit. Ich glaube, ich teile viel von dem, was du gesagt hast. Ich habe ein bisschen am Anfang gedacht, schade, also der Teil 1 hat mich mehr überzeugt, weil sie, glaube ich, auch 2, 3 Sachen gelassen haben in diesem Film, die sie noch in Teil 1 gemacht haben und die, finde ich, Teil 1 nochmal ein bisschen aufgewertet haben.
Okay.
Da lass uns doch mal ein bisschen reingehen. Also wir reden über Super Mario, damit einen animierten Film. Der erste Teil war Super Mario Bros. 2023, ungefähr auch im ähnlichen Monat. Also ich meine auch, dass der so im Frühling ins Kino gekommen ist. Hat ein FSK 6, läuft 99 Minuten. Es geht natürlich wieder um Mario und Luigi, die diesmal da im Pilzkönigreich unterwegs sind. Und ganz am Anfang, ihr habt es wahrscheinlich in den Trailern auch schon gesehen, treffen sie auf Yoshi, der ist dann also auch Teil der Bande und gemeinsam müssen sie mal wieder das Pilzkönigreich retten. Das liegt unter anderem daran, dass an Princess Peachs Geburtstag es quasi einen Auslöser gibt, der dieses intergalaktische Abenteuer dann startet. Und man kann auch, glaube ich, sagen, so viel kann man, glaube ich, verraten, dass Prinzessin Rosalina in diesem Film auftaucht und Bowser Jr., das war alles schon im Trailer auch irgendwie drin. Das heißt, das ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel gespoilert. Viel mehr weiß ich gar nicht, ob man zwingend zur Handlung erstmal sagen muss. Es ist ja wieder ein Film von Illumination animiert und so habe ich dich jetzt auch verstanden. Mein Eindruck war, okay, handwerklich ist das alles solide, da kannst du nichts sagen. Wobei ich mich schon gefragt habe, also wenn man mit Kindern in diesen Film geht, ist es nicht, also irgendwann habe ich gedacht, oh, es ist jetzt schon farblich echt grell, explosiv. Weiß nicht, ob das für Kids nicht doch ein bisschen viel ist.
Ja. Ja, es passiert immer sehr, sehr viel auf dem Bildschirm. Ich meine, das kann Illumination, ich finde, das machen sie ja bei Despicable Me auch so krass, dass irgendwie, manchmal ist es ja in so Animationsfilmen, dass das, was quasi gehighlightet werden soll, dass das, was du jetzt gerade sehen sollst, dass das die Handlung voranbringen soll, dass das so ein bisschen detaillierter ist und im Hintergrund sieht man manchmal vielleicht dann irgendwie nicht ganz so krass ausdetailliert schraffierte Dinge. Aber bei diesem Film habe ich mir dann ab und zu mal, zum Beispiel gibt es eine Casino-Szene, sag ich mal, um nicht zu viel zu spoilern, und da dann im Hintergrund zu sehen, was da alles passiert und wie detailliert das alles ist. Also das fand ich schon enormst krass und dadurch war es schon regelmäßig, wie du auch sagst, so ein bisschen so ein Overflow. Und ich habe auch gedacht, krass, grell, hell, viele Lichter, viele Details. Also kann ich mir schon gut vorstellen, dass man da auch manchmal ein bisschen überfordert sein kann. Vielleicht sogar als Kind, wo man das ja noch ungefilterter vielleicht manchmal so erlebt. So. Genau. Ich fand wiederum, auf der anderen Seite fand ich dafür die Handlung, man kann auch nicht so viel spoilern, weil so viel Handlung gibt es eigentlich auch gar nicht. Und ich fand den Film jetzt nicht langweilig, aber ich finde, manchmal tröpfelte er so, plätscherte schon so ein bisschen so vor sich her. Und das fand ich so ein ganz angenehmes Gegengewicht zu den schon sehr spektakulären, lauten, grellen Actionsequenzen, die es viele gab. Ich fand, das war ein wesentlich actiongeladenerer Film als der erste. Es gab viel, viel mehr auch Kämpfe, so sag ich mal. Und dann die Handlung aber, die dann doch so, ja, irgendwie auf den Bierdeckel passt, relativ kurz zu erzählen ist und dann irgendwie doch auch so vor sich hin plätscherte. Ich habe mich tatsächlich häufig dabei erlebt, bei den 90 Minuten, dass ich so aufs Handy guckte und geguckt habe, ah, wie lange geht's denn noch so? Wann kommt denn das Finale? Wann ist denn der Film so zu Ende? Fand ich so ganz interessant, ja.
Ja, ich fand auch, dass die Handlung tatsächlich in diesem Film nicht ganz, also sie hat fast was Serielles. Also, dass es eher so kurze Episoden sind, die so nach und nach erzählt werden. Es gibt schon einen roten Faden, der das Ganze irgendwie ein bisschen verbindet. Aber ich finde es insgesamt war mir das, also von der Handlung her fand ich ihn dann doch deutlich schwächer als Teil 1, weil der, finde ich, einen viel roteren Faden da drin hatte. Dass der hier eher so, glaube ich, einfach viel aus dieser Super Mario Welt versucht hat, irgendwie aufzunehmen und einzubringen. Und das ist dann in dem kleinen Kosmos der kleinen Episode, die er gerade erzählt, irgendwie funktioniert das noch, aber ja, es wird dann irgendwann auch ein bisschen viel. Also die von dir angesprochene Casino-Szene, klar ist das super, dass da, also es ist schon toll zu sehen, wie viel die da animiert haben. Es gibt ja auch jede Menge Cross-References.
Mega.
Also auch jenseits des Nintendo-Universums tatsächlich, also das ist schon interessant, aber da habe ich den Eindruck, da ist es mit ihnen zwischendurch auch durchgegangen und dann haben sie sich ja wenig Zeit gelassen für diesen Film. Also es sind 2 Jahre zwischen Teil 1 und Teil 2, ist schon von der Produktion für einen Animationsfilm gefühlt wenig. Also das muss ich schon sagen und das finde ich, also vielleicht an der Story merkt man es halt am meisten. Die dann eben vielleicht nicht ganz so durchdacht ist. Oder nicht, also durchdacht ist vielleicht falsch, aber nicht ganz so einen roten Faden aufweisen kann.
Ja, also genau das meine ich halt mit meinen zwei Herzen. Also so das Filmkritikerherz in mir, das sagt eigentlich, das ist ein eigentlich richtig schlechter Film, weil es gibt keine Charakterentwicklung. Am Ende stehen eigentlich alle Charaktere so da wie am Anfang. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber man erfährt vielleicht 1-2 klitzekleine Kleinigkeiten. Zum Beispiel, dass Mario in Peach verliebt ist. Wow, Halleluja, jetzt wissen wir es ganz offiziell. Und dann gibt es so einen kleineren Reveal, aber dass Bowser Jr. zum Beispiel der Sohn von Bowser ist, das liegt ja schon im Namen. Also, und genau, und auch die Handlung, wie gesagt, ist. Also das Drehbuch würde ich wirklich gerne mal sehen, ob das 1 oder 2 Seiten waren. Also von daher, ich fand, der Filmkritiker in mir sagt, geile Animation, tolle Musik. Also die Musik von Nintendo ist ja sowieso über alle Zweifel erhaben und auch die Arrangements, das hat der gleiche, ich habe den Namen eigentlich rausgesucht, jetzt habe ich ihn gerade vergessen. Die Musik hat auch der gleiche Typ arrangiert, der schon im ersten Teil dafür verantwortlich war. Mega geil, also wirklich
ein
total.
Teiler.
Genau, danke. Das war schon cool, aber ich fand den Film als, genau, mit diesem Kritikerherz zu sehen, fand ich den wirklich, also schlecht. Also da muss man sagen, da kann man das vielleicht, das Handwerkliche, wenn man so auf die Details geachtet hat, wie zum Beispiel die Handschuhe oder die Mützen von Mario und Luigi, wie detailliert die dargestellt waren, dass man manchmal wirklich so das Gewebe der Sachen gesehen hat. Wirklich, das fand ich top-notch so, aber der Rest eigentlich absolut austauschbar. Wirklich sehr seriell, wie du auch gesagt hast. Ich habe mich auch gefühlt wie so eine Serie, wie so eine, fast schon wie so eine Füller-Episode, so eine kleine Side-Story, die erzählt wird, damit am Ende wieder alles so ist wie am Anfang, quasi Bowser ist wieder groß und so. Aber, und das finde ich halt, das ist das andere Herz, was in meiner Brust schlägt, und das ist das Nostalgie-Herz. Ich finde tatsächlich den zweiten Teil jetzt besser als den ersten Teil, weil ich hatte beim ersten Teil das Gefühl, der versucht was zu sein, was er eigentlich nicht sein kann. Also irgendwie das, der versuchte so ein bisschen halt die Charaktere cool einzuführen. Mario und Luigi, die halt aus New York kommen und als Klempner noch arbeiten und dann erst in das Pilzkönigreich reinkommen und so. Ich fand das fast im ersten Teil, hat mich fast gestört, dass dem so viel Platz gegeben wurde, die Charaktere gut und eben nicht gut, sondern halt irgendwie zusammenzubringen. Und das mochte ich sehr im zweiten Teil, dass er sich dafür eigentlich keine Zeit lässt. Also in den ersten 5 Minuten siehst du alle neuen Charaktere. Du siehst in den ersten 5 Minuten sofort Rosalina und du siehst sofort Bowser Jr. und weißt sofort Bescheid, jetzt geht's los. Dann gibt's am Ende noch einen kleinen Cameo, der für die Handlung relativ wichtig ist, aber der ist auch schon gespoilert worden. Den kennt man, wenn man die Trailer kennt. Und nach 5 Minuten war eigentlich so das alles gesetzt für die Handlung. Und dann ging's eigentlich, was eigentlich nur so ein einziger Nostalgietrip so. Die Handlung war egal, ob das alles Sinn ergibt, war auch egal. Und das mochte ich dann tatsächlich doch ganz gerne, dass der Film sich nicht verstellt, so, sondern der ist einfach, der sagt, ich bin so, ich bin oberflächlich, die Handlung ist egal, ich gehe komplett auf die Nostalgieschiene, jede Sekunde passiert irgendwas, wo irgendjemand im Publikum sagen kann, ey, das habe ich damals gesehen, das habe ich damals gespielt, es kommen sogar Pikmin drin vor. Und das, ich fand da den Film ein bisschen ehrlicher und deswegen hatte ich ganz persönlich ein bisschen mehr mit ihm Spaß, so, dass, wie Nintendo das ja auch bei den Videospielen sagt, ne, Gameplay first, kann man hier jetzt sagen, Nostalgie first oder Spaß first, so, Sinn hat das alles irgendwie nicht ergeben, was da passiert ist, so. Und so richtig stringente Handlung war es auch nicht. Aber es war einfach, der Film weiß, was er ist und das lebt er voll aus. Und das kann ich ihm zumindest zugutehalten. Und das hat so ein bisschen in mir so dieses wohlige Gefühl so gesagt. Ich habe mich nicht betrogen gefühlt quasi. Im ersten Teil dachte ich so, ach, warum müsst ihr so viel Zeit darauf verwenden, Mario und Luigi einzuführen? Die kennt doch eigentlich jeder. Jeder weiß doch, wer das ist. Und der zweite Teil sagt, okay, in den ersten 5 Minuten alles eingeführt. Wir wissen sofort Bescheid. Es geht los. Action pur. Bams. Let's go. Wie geht's dir, Gerion?
Ja, ich glaube, da würde ich dir tatsächlich ein bisschen widersprechen, weil mein Eindruck ist, der erste Teil hat noch viel mehr in Anspruch, tatsächlich ein Familienfilm zu sein. Also auch Kinder, die nicht mit Super Mario aufgewachsen sind, etc. abzuholen und da irgendwie mit reinzubringen. Also da merke ich jetzt am zweiten Teil ganz deutlich, also da kannst du aber mit keinem Kind reingehen. Also das kannst du, also ein Kind, was nicht Super Mario kennt und das sah jetzt mal, weiß ich nicht, vielleicht sind wir schon zu alt, aber ich würde sagen, das dürfte heute doch die meiste Jugend betreffen, dass die nicht mehr viel Super Mario spielt. So und also die sind doch völlig verloren in diesem
total.
Teil. Und
ja,
da würde ich auch sagen, da ist der Film, also du hast das gerade eben sozusagen positiv gesehen, actionlastig. Ja, für die älteren Zuschauer ist das auch schön, auch diese ganzen Retro-Anspielungen sind schön, aber sie sind sozusagen für Kinder tatsächlich eigentlich, glaube ich, nicht wirklich nachvollziehbar, beziehungsweise also dieses Retro-Gefühl von, ach ja, das kenne ich irgendwie, das ist da drin natürlich für die gar nicht ein. Und ich glaube, ich würde dem Super Mario-Film tatsächlich ein bisschen vorwerfen, dass ich sagen will, jetzt entscheidet euch mal. Also Teil 1
okay.
war für mich ein Familienfilm, der durch den Charakter des blauen Sterns einfach wunderbare sarkastische Kommentare bekommen hat.
Ja.
Der kommt ja jetzt in diesem Teil eigentlich so gut wie gar nicht mehr vor.
Nee.
Und da versuchen sie jetzt irgendwie sozusagen die Erwachsenen auf eine andere Art und Weise anzusprechen. Aber ich glaube, da müssten sie sich eigentlich jetzt entscheiden, was sie sein wollen. Also wollen sie noch der wirkliche Familienfilm sein, wie es zum Beispiel die Minions sind und so. Also wollen sie in diesem Genre spielen, dass sie eben erstmal Kinderfilm sind und dann machen wir Elemente für die Erwachsenen, wie damals zum Beispiel im ersten Teil, wo die Bank des Bösen vormals Lehman Brothers hieß und so. Das sind, ne, also dann kann man das so machen. Oder man sagt halt von vornherein, na, eigentlich sind wir ein Film für Erwachsene. Wir wollen die ganzen Gaming-Leute, die früher an der N64 Super Mario Galaxy gespielt haben, die wollen wir jetzt ansprechen und deswegen machen wir dann so einen Film. Dann ist mir aber auch der FSK 6 eigentlich egal. Dann kann ich auch einen FSK 12 bauen. Und dann muss ich aber auch auf die Story mehr Wert legen. Ja? Dann muss ich da wirklich was bieten, dann muss ich wirklich gucken, dass ich das irgendwie gut erzähle und dass es dann irgendwie, also dann natürlich muss es auch gut aussehen, aber dass dann müssen auch diese Elemente eigentlich stimmen. Und mein Eindruck ist, im Augenblick versuchen sie einen Spagat, an dem sie in der großen Gefahr sind, zu scheitern. Ich glaube, man spoilert nicht so viel, wenn man sagt, es wird ja wahrscheinlich nur einen dritten Teil geben.
Mit 100%iger Sicherheit, ja.
Und wahrscheinlich auch noch einen vierten, fünften, sechsten Teil, weil zum einen wir sowieso gerade im Kino das Zeitalter der Fortsetzungen erleben, auch von Filmen, von denen ich nicht so richtig sicher bin, warum die nochmal eine Fortsetzung kriegen, aber hier tatsächlich, also Nintendo hat ja schon angekündigt, dass sie das noch ein bisschen ausbauen wollen und
ja,
das
ja,
werden sie
auf jeden Fall.
Bis was weiß ich was. Ich glaube, wenn die das so weitermachen, dass sie mit diesem Spagat, dann wird das nicht tragen. Also irgendwann werden sie Leute verlieren, weil dann sowohl die Gaming-Fans sagen, oh, das ist mir aber handlungsmäßig alles zu schwach. Und die Kids sagen, warum soll ich da reingehen? Ich verstehe da nichts mehr. Also das ist, glaube ich, da würde ich behaupten, muss man sich irgendwann mal entscheiden. Das ist wie in einem Gottesdienst, irgendwann musst du mal definieren, was deine Zielgruppe ist.
Ja, ja. Ja. Also das kann ich schon gut nachvollziehen. Es gab nicht so viele Anknüpfungspunkte, ne? Also so, man kann ja sagen, so Brücken vielleicht für Kinder, wo man sagen könnte, das ist jetzt so deren Charakter zum Beispiel. Also in ganz vielen Kinderfilmen gibt es ja dann immer so Charaktere, die dann für die eine Zielgruppe, für die andere Zielgruppe hilfreich sind. Ich fand, es war so ein bisschen Bowser selber. Das waren tatsächlich meine liebsten Szenen auch im Film, wo der kleine Mini-Bowser so in seinen Rage-Mode verfallen ist und so versucht hat, Mario zu beißen, zu treten, zu schlagen und so. Das fand ich schon sehr, sehr witzig. Aber das war, glaube ich, auch eher Erwachsenenhumor. Also ich glaube, auch so ein Kleinkind oder ein Kind von 8 Jahren, 9 Jahren findet das nicht so witzig wie ich als 38-Jähriger so. Und von daher, ja, finde ich interessant. Ich glaube, genau deswegen finde ich das halt jetzt für mich, fand ich den ersten nicht so gut, weil er halt eher Familienfilm war, weil ich halt dann als 38-Jähriger oder damals halt 36-Jähriger mich nicht so angesprochen gefühlt habe. Und jetzt halt für mich diesen Spagat, wie du beschreibst, halt eher so deutet, dass ich sage, jetzt finde ich mehr für mich so, was mir Spaß macht. Also trotzdem, also es sei denn, du lädst mich zum nächsten Super Mario Film wieder ein, für mich ist jetzt auch klar, ich werde die nicht nochmal im Kino sehen. Also für mich hat sich das nicht gelohnt, das im Kino zu sehen. Ne? Du zahlst 15 Euro heutzutage fürs Kino und da habe ich schon gedacht, Alter, wie krass. Also die, das finde ich zu viel für so einen flachen Film so. Und das, von daher kann man schon sagen, dieser Spagat hat mich verloren. Aber im Heimkino dann würde ich ihn mir auf jeden Fall nochmal anschauen. So.
Da schlägt natürlich jetzt das Kino jetzt in mir hoch, dass ich sagen würde, dafür wird kein Film gemacht. Also kein Film wird fürs Heimkino produziert. Also kein Kinofilm wird dafür produziert, dass du hinterher ins Heimkino reingehst. Ne? Also das ist nun wirklich nicht das Ziel. Und deswegen, also ich habe gerade überlegt, damals, als ich im ersten Film drin war, waren da auch mehr Kinder drin. Und dann ist mir aufgefallen, ja stimmt, den ersten habe ich auch auf Deutsch gesehen, den zweiten auf Englisch. Das könnte auch ein Faktor gewesen sein, warum dann zum zweiten Teil weniger eigentlich nur die Erwachsenen drin saßen. Aber ja, also ne, ich bin mal gespannt. Also tatsächlich ist es ja für diesen Film auch so, dass die Presse den ziemlich zerrissen hat.
Richtig krass.
Die Zuschauer den schon mehr gemocht haben. Also ich glaube, da sieht man halt auch nochmal so einen Unterschied. Ja, ich glaube, wie gesagt, das wird interessant, wie die sich an der Stelle weiterentwickeln. Da an der Stelle breche ich wirklich mal eine Lanze für diesen blauen Stern, weil das war für mich das beste Element in diesem ersten Teil. Also diese sarkastischen Kommentare von der Seite, das war so klug, weil das war ein relativ einfaches Element, was aber für die Erwachsenen einfach den Spaßfaktor gefühlt um 100% erhöht hat. Also mein Humor hat es zumindest getroffen da an der Stelle.
Ja. Ja, er kommt ja auch im zweiten Teil vor, aber halt nur, also eigentlich verschwindend gering und nicht so, dass er den Film in irgendeiner Art und Weise trägt, auf jeden Fall.
Ja, oder bereichert oder so. Also das, das ist dann so ein bisschen. Ich glaube halt diese Geschichte mit der Love Story, die sie da jetzt nochmal reinmachen und ja, es ist jetzt offiziell und tralala, auch das ist natürlich was eher für die Erwachsenen dann nochmal irgendwie von Witz ist. Genau. Ob das jetzt so für die, also auch da würde ich halt sagen, ja, also was gibt das den Kids da? Also auch, weil das ja dann so eine, ja, weiß ich nicht, Mario ist ja dann auch ein etwas komischer Charakter, der sich nichts traut und so. Also ich bin mal gespannt. Ich glaube, wir werden über erfolgreiche Gaming-Verfilmungen sprechen werden. Ich glaube, da wird der Film nicht drin vorkommen. Würde ich jetzt mal behaupten.
Sie versuchen ja so ein bisschen das Thema Familie mit reinzubringen, dadurch, dass Rosalina und Peach ja auch was verbindet und eben Bowser und Bowser Jr. Aber ich finde, das ist auch zu schwach ausgearbeitet. Also genauso wie jetzt Mario in seiner Passion für Peach einfach zu schwach ausschraffiert wird, finde ich, und dann irgendwie dem zu wenig Raum gegeben wird, ist genauso dieses Thema Familie irgendwie auch nur so ein Versuch, der, finde ich, nicht so gut gelingt, dem Ganzen, der Handlung eben noch eine tiefere Ebene zu geben. Weil, wie gesagt, am Ende ist dann doch irgendwie alles wie vorher. Und ja, das hat mir auch sehr gefehlt.
Ja, und das finde ich richtig schade, weil da wäre richtig was drin gewesen.
Total.
Also allein in dieser Geschichte zwischen Bowser Jr. und Bowser, ich finde, da nehmen die sich am Ende den einfachsten Ausweg von allen.
Total.
Und sagen, gut, jetzt haben wir das halt so. Und also, ja.
Na, ich wollte nur sagen, ich habe das auch wirklich beim Schauen des Films gedacht, weil Bowser ist dann ja auch so ehrlich und Bowser Jr. ja auch. Beide sagen dann ja so, ja, du warst ja auch nicht für mich da, aber wenn du für mich da warst, dann war das immer so toll, dann hast du mir immer diese Geschichte erzählt, dann war es immer dieses Puppentheater, was du für mich gemacht hast. Und ich dachte so, oh wow, krass, was passiert jetzt so? Ne? Also was kommt jetzt für eine Ebene plötzlich auf? Und das wird aber dann wird das erwähnt, aber dann wird das sofort wieder mit dem nächsten Gag, mit der nächsten Action-Sequenz irgendwie weggewischt. Und nochmal, am Ende ist dann alles so wie vorher und keinem, Bowser hat nichts gelernt, außer dass er so ist, wie er ist und nichts dafür kann, und Bowser Jr. ist auch so, wie er ist und irgendwie war das scheinbar doch okay, wie er so als Vater war. Er ist ja dann sogar stolz darauf, wie Bowser Jr. sich entwickelt hat. Also total, deswegen sagte ich so, diese zwei Herzen, da wieder das Filmkritikerherz in mir sehr stark, wo ich dachte, Mann, da hätte so viel mehr drin sein können. Und ich finde, Animationsfilme erlebe ich aber zumindest in den letzten Jahren, zumindest von den großen Studios. Es gab jetzt mit Flow und Bad Robot hieß der, glaube ich, oder sowas, im letzten Jahr auch ganz andere Beispiele. Aber gerade von den großen Studios erlebe ich das in den letzten Jahren häufiger, dass die Chance oft liegen gelassen wird, auch mit einem Animationsfilm eine tiefe, berührende Geschichte zu erzählen. Das tut der Film, sorry, aber das tut der einfach nicht. Also mit mir macht es zumindest nichts. Ja.
Ja, ja. Also weiß ich, ich finde zum Beispiel, also der wilde Roboter von vor ein paar Jahren,
das
war so ein Film, der wirklich tief gegangen ist.
Ja.
Den habe ich ja total gemocht. Ich finde auch, dass es man immer sehr gucken muss. Ich glaube, dass vor allem die Animationsfilme in dieser Gefahr stehen, die du beschreibst, die so in einem Franchise-Mode sind. Also
ja,
Minions,
genau.
Jetzt eben hier Super Mario, Frozen 3 nächstes Jahr. Auf den Film wartet ja auch die Welt. Kommt ja nicht sogar dieses Jahr raus.
Toy Story 5, ja, genau. Richtig, Toy Story 5.
Also das ist ja das, da sozusagen kann ich hier wieder einen Rant loslassen, dass ich sage, warum machen wir eigentlich zu jeder Geschichte jetzt noch Teil 4, 5, 6? Überlegt
euch doch
mal was Neues. Also das ist jetzt wirklich, also das ist ja jetzt im Moment sowieso so eine Kinokrankheit, der Teufel trägt Prada Teil 2, als ob wir auf den Teil wirklich gewartet haben. Also
nach wie vielen Jahren?
Es gibt ja wirklich
20 Jahren? Ich weiß es gerade gar nicht.
Ja, so gefühlt. Also es gibt ja ganz wenig Teile, wo ich sagen würde, boah, da habt ihr mit Teil 2, selbst wenn er jetzt Jahre später kommt, wirklich nochmal was draufgesetzt. Also alles steht Kopf 2. Super.
Ja.
Also das war wirklich einer der wenigen, wo ich gesagt habe, ja, hat sich gelohnt, dass ihr das nochmal aufgenommen habt, weil das,
irgendwie, gut,
das hat nochmal was erzählt, und in gewisser Weise war das ja sogar witzig, weil es quasi von dem kleinen Kind 10 Jahre später jetzt eben auch wirklich das 10 Jahre ältere Kind, also das haben sie ja wirklich vergleichsweise gut gelöst, aber diese Beispiele sind rar gesät, also
ja,
das ist so, das ist so die berühmte Nadel im Heuhaufen, und deswegen ja, also ich habe gerade schon gesagt, berühmte Gaming-Verfilmungen, wenn wir jetzt hier schon mit einem Experten für Gaming und Kinofilme setzen, wie ist das denn für dich überhaupt, wenn du ein Spiel, was jetzt verfilmt wird, dann im Kino siehst? Weckt das bei dir wirklich dann so ein, ach guck mal, ja, oder bist du an ganz vielen Stellen, bist du eigentlich eher der Kritiker, der sagt, ja, mit dem Spiel war das ganz anders?
Ja, also es kommt sehr stark drauf an. Es gibt ja verschiedene Videospiele und dementsprechend auch verschiedene Videospielverfilmungen. Ein ganz berühmtes Beispiel ja gerade ist zum Beispiel The Last of Us. Es ist jetzt als Serie erschienen, kann man schon 2 Staffeln gucken. Und das Spiel von The Last of Us ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele, Teil 1 und Teil 2. Und das ist kein Rollenspiel in dem Sinne, sondern du spielst in The Last of Us 1 und 2 eben die Geschichte von Personen nach. Und du hast da zwar immer wieder mal kleinere Entscheidungen, aber die Charaktere sind halt extremst ausgeziert. Die haben Stärken, Schwächen, eine Vergangenheit, einen Charakter und erleben eine Geschichte, und du lebst die Geschichte mit diesen Charakteren mit. Und die Aufgabe einer Verfilmung ist es dann ja eigentlich nur, diese extrem detaillierte Vorlage in einen Film oder in eine Serie zu verwandeln. Und das finde ich oftmals interessant. Das mag ich eher tatsächlich, wenn versucht wird, halt sich nicht eins zu eins, klar, das ist ein anderes Medium, es arbeitet mit ähnlichen Mechanismen, aber trotzdem ist es ein anderes Medium, von daher müssen da natürlich auch andere Dinge beachtet werden. Aber solche Sachen gucke ich mir gerne an, weil es eben nicht so sehr darum geht, dass was interpretiert wird von den Showrunnern, sondern eigentlich eins zu eins in Anführungsstrichen. Ne? Also wie gesagt, das ist natürlich immer auch gerade mit Bella Ramsey und Ellie eine große Diskussion gewesen. Ist das die Ellie, wie sie sich alle vorgestellt haben? Oder ist eigentlich ein anderer Charakter? Genau, das andere ist halt, wenn so Dinge freier verfilmt werden. Und da bin ich meistens eher ein bisschen kritisch. Da denke ich zum Beispiel an sowas wie Dungeons and Dragons Verfilmungen, die ich ehrlich gesagt alle schrecklich fand irgendwie. Weil
oh,
Dungeons
wirklich?
And Dragons. Ja, ich habe da keinen Zugang zu gefunden tatsächlich. Und die ja eine wesentlich freiere Vorlage haben. Also wo Menschen zum Beispiel, es soll jetzt auch Baldur's Gate 3 kommen. Und Baldur's Gate 3 ist ja die große Stärke dieses Spiels, ist ja, dass du eigentlich dein Abenteuer erleben kannst. Du kannst deine Art selber spielen, dieses Spiel zu erleben. Und jetzt kommt eine Serie, die versucht, das aber natürlich auf ein Erlebnis irgendwie runterzudampfen, muss es ja, weil du guckst ja eine Serie, in der du keine aktive Rolle drin spielst, es sei denn, du machst das, was Netflix mal gemacht hat mit dieser einen Folge von, ich weiß gar nicht mehr, was es war, Cold Mirror oder sowas, wo man selber entscheiden konnte, was man tut.
Ja.
Und da merke ich, da bin ich dann so ein bisschen kritischer, weil das da wiederum meine Vorstellung davon, wie das ist oder welches Abenteuer ich in Baldur's Gate 3 erlebt habe, ich habe das Spiel nicht zu Ende gespielt, aber ich habe es ein bisschen gespielt, ja, eindampft auf ein Erlebnis, auf eine Situation, auf einen Handlungsstrang. Und das mag ich oftmals nicht so. Und dann gibt es halt als drittes, finde ich zumindest, sowas wie Super Mario, die einfach sagen, wir haben keine großartige Handlung, also Super Mario Handlung, die Spiele sind da immer das Gleiche so. Da kann man sagen, es geht immer darum, die Prinzessin zu retten und irgendwie am Ende Bowser zu besiegen und dann darin freizudrehen. So. Und das sind so die drei unterschiedlichen Verfilmungsarten, würde ich sagen. Und ich mag das erste sehr gerne, also dieses The Last of Us, das gucke ich mir immer gerne an. So, wie wird das jetzt verfilmt? Das zweite, das mag ich nicht ganz so sehr, deswegen liebe ich ja dann Videospiele an der Stelle, weil da kann ich mir mein eigenes Erlebnis mir schaffen, spielen. Und das dritte, deswegen Mario, ja, ich mochte es ganz gerne, weil es genau das eben tut. Es bedient sich einfach nur dieser riesigen Schatztruhe, wo Super Mario Franchise draufsteht und schöpft aus den Vollen und sagt einfach, wir machen hier noch das, das Easter Egg hierhin, das Easter Egg dahin und alle freuen sich so. Genau, das habe ich zumindest so in Vorbereitung für mich so als so drei unterschiedliche Arten der Videospielverfilmungen erlebt. Genau, und ich mag eher das wirklich, wenn es quasi so versucht, eins zu eins sowas zu verfilmen. So. Wie ist bei dir, Gerion? Ich weiß, bist du überhaupt spielst du Videospiele überhaupt? Was ist so dein Zugang?
So ein bisschen schon, aber FIFA ist nie verfilmt worden.
Marktlücke. Schreib
mal ein Skript. Also ich finde, FIFA der Film, das ist das, worauf die Welt noch wartet. Dungeons & Dragons fangen wir mal da an, weil das ist, also Dungeons & Dragons kenne ich natürlich als Spiel, hab's aber eigentlich, ich habe nie so wahnsinnig viel Pen and Paper Sachen gespielt oder sowas. Aber den Film fand ich großartig. Also ich habe diesen Film total geliebt, weil der so abgedreht ist und weil der sich richtig toll, also jetzt, ich rede jetzt über die letzte Verfilmung,
die gab ja auch schon einige Verfilmungen.
Gab es ja schon einige, aber die letzte fand ich wirklich sehr gelungen, weil die eben so witzig war und so ein bisschen abgedreht. Also allein diese Sequenz, wo sie diese Leiche wieder beleben und dann mit den fünf Fragen, war das jetzt eine Frage?
Ja,
und dann fällt er um. Also allein für diese Szene hat sich dieser Film gelohnt, weil ich so witzig. Aber das hat mit dem Spiel, also ob das sozusagen, das triggert bei mir jetzt nicht wirklich irgendein Spielerlebnis, weil ich zwar das Spiel kenne, aber eigentlich zum Spiel selber kaum eine Verbindung habe. Ich bin selber ehrlicherweise nie so ein richtiger Serienfan. Es gibt ganz wenig Serien, die ich so richtig mit voller Leidenschaft gucke. Was zum Beispiel für The Witcher, also Witcher 3 und Witcher 2 habe ich gespielt. Auch da würde ich zum Beispiel sagen, also klar, da gibt es auch die Bücher, die da natürlich eigentlich die Vorlage sind. Und ich zum Beispiel, Open World Games, glaube ich, sind ganz schwer zu verfilmen, weil die Leute, die Art und Weise, wie sie eine Open World erkunden, ja einfach total unterschiedlich ist. Ne? Und das fand ich zum Beispiel beim Witcher, habe ich dann schon gemerkt, okay, es hat mit meinem Spielerlebnis jetzt relativ wenig zu tun. Also das, was ich in Witcher 3 da spiele und dann, wenn ich mir das angucke, was ihr da aus für eine Serie gemacht habt, hat das für mich wenig da miteinander zu tun. Es ist trotzdem keine schlechte Serie, wobei ich schon das Gefühl habe, zwischen Staffel 1 und Staffel 3 sind wir, glaube ich, mittlerweile, es gibt schon nochmal einen Qualitätsunterschied. Also der Zauber vom Anfang ist auch ein bisschen weg. Aber das, da merke ich eben, dass diese Form von Spielen, das glaube ich, total schwer zu verfilmen. Und es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Spielen, die du gar nicht verfilmen kannst. Also versuch mal Anno zu verfilmen. Also das wird ein sehr langer Film, oder? Also
Du müsstest halt eben genau das machen, dass du es halt dann auf einen Eroberer oder sowas oder auf einen Menschen, der in einer Stadt lebt, so runterdampfst. Aber das ist halt genau das, was ich meine. Das würde mich dann halt eben nicht mehr reizen. Also das wäre dann eine Verfilmung, wo ich denke, nee, das passt nicht.
Das wäre auch nicht meine Art, wie ich Anno spielen würde. Also weil mein Spaß an Anno ist komplizierte Warenketten aufzubauen. Und ich glaube, dass das sich sozusagen als Film nutzt sich das ab einem gewissen Zeitpunkt ab, glaube ich. Also ich glaube, dass am spannendsten sind wahrscheinlich wirklich dann die Spielverfilmung, die du hast eine Hauptfigur, du hast einen Erzählstrang, eine Mission mehr oder minder und gut, die kann dann da kannst du vielleicht auch nicht alles von aufnehmen, aber du hast im Prinzip sozusagen eine klare Richtung und das kannst du dann so eben auch tatsächlich ausbringen. Also den Film selber fand ich jetzt nicht unbedingt gelungen, aber wenn du dir sowas wie World of Warcraft anguckst, da gab es ja mal eine Idee, das zu verfilmen. Da war zumindest irgendwie klar, es gibt die Horde, es gibt diesen einen Strang. So und okay, das dem kannst du prinzipiell folgen, auch wenn die Animation aussieht wie hingerotzt. Also das kann man sich heute wirklich nicht mehr angucken. Ne? Da merkt man dann auch, was technisch nochmal alles passiert ist.
Ja.
Ich meine, was tatsächlich ja, kann man jetzt darüber diskutieren, ob das als erstes ein Videospiel oder als erstes ein Kartenspiel war oder wie auch immer. Also Pokémon, das hat ja wirklich gut geklappt. Also das, wo so Spiele aus diesem animierten Bereich schon kommen, ich glaube, da ist der Weg einfach kürzer. Also, weil du eben sowieso keine realen Figuren hast, sondern du hast irgendwie nur animierte Figuren und dann kannst du die, da gibt es wenig Enttäuschungspotenzial, was die Figuren angeht.
Also zumindest was die Gestaltung angeht, ne? Weil halt eben die Gestaltung sehr klar ist bei realen Schauspielern, war, dass hier diese Ellie-Diskussion ist, Bella Ramsey, ist das Ellie oder sieht sie eigentlich zu fremd aus? Müsste man eigentlich eine andere Person da casten, aber klar, bei animierten, also Pikachu wird immer aussehen wie Pikachu und Mario wird immer aussehen wie Mario. Da ist dann vielleicht mal der Bart länger oder kürzer oder sowas, aber ja, das stimmt schon. Ich habe in Vorbereitung ein Zitat von Shigeru Miyamoto mitgebracht. Das ist ja der Papa quasi von Mario, der, Fun Fact am Rande, der mal in einem Interview gefragt wurde, wer ist eigentlich die Mutter von Baby Bowser? Weil es gibt natürlich Papa Bowser, aber wer ist eigentlich die Mutter? Und in dem Interview wurde Shigeru Miyamoto nach der Mutter gefragt, er hat einfach auf sich gezeigt. Er sei die Mutter von Baby Bowser. Er hat sich Baby Bowser ausgedacht. Aber ich will euch irgendwas anderes sagen, oder ein anderes Detail habe ich rausgesucht. Er hat gesagt im Interview, wenn wir uns Mario und der Entwicklung von Mario-Spielen nähern, habe ich allmählich das Gefühl, dass wir über Nintendos Systeme und Konsolen nur eine begrenzte Anzahl an Menschen erreichen können, so der Mario-Schöpfer im Interview. Aus diesem Grund sucht Nintendo nach neuen Wegen, um die eigene Reichweite zu vergrößern, während sich Konsolenhersteller oft nur noch gegenseitig Marktanteile abjagen. Und das macht halt eines deutlich, und das sollte eigentlich allen klar sein, es geht natürlich um Kohle. Ne? Die machen das jetzt nicht, weil sie die Vision haben, den geilsten Mario-Film aller Zeiten rauszubringen, sondern die haben mit dem ersten Mario, habe ich nochmal nachgeschaut, ich glaube 1,37 Milliarden Dollar eingespielt, irgendwie so um den Dreh. Und die machen deswegen den zweiten Teil und nach 2 Jahren schon, weil die mindestens genauso viel nochmal machen wollen. Und dieses Zitat von Shigeru Miyamoto zeigt halt auch, da ist keine Vision, also er sagt auch im Interview, das ist immer sein Traum gewesen, Mario mal auf die Leinwand zu bringen und mal zu verfilmen. Und dennoch merkt man halt auch diesem Film an und vielen Verfilmungen an, meiner Meinung nach zumindest, es geht ums Geld. Es geht darum, neue Leute an das Franchise zu binden, wenn sie sich schon keine Switch 2 kaufen wollen oder kaufen können, weil so eine Konsole kostet 500 Euro, dann mindestens über die 15 Euro, die sie fürs Kinoticket alle 2 Jahre reinbuttern und dadurch dann 1,37 Milliarden zusammenbringen. Und das finde ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Gerön, aber das ist so mein größter Schmerz bei diesen Verfilmungen von Stoffen, die ich liebe, wenn ich merke, es geht gar nicht so sehr darum, jetzt dem Stoff irgendwie gerecht zu werden. Das natürlich auch. Also ich glaube, wenn jetzt wenn die Showrunner von solchen Dingen die Regisseure komplett daneben greifen würden, dann würden die Leute wirklich sauer werden und nicht mehr in den dritten Teil, vierten Teil, fünften Teil reingehen, so. Aber ich finde jetzt halt gerade bei dem Super Mario Galaxy wird das halt genau sehr, sehr deutlich. Es geht darum, Kohle zu machen. Es geht darum, neuen Leuten das Mario-Franchise zu erschließen. Natürlich auch darum, dass ich als langer Mario-Fan, ich habe damals das erste Mario auf dem NES gespielt und da gibt es ja auch einige Anspielungen zu in dem Mario Galaxy-Film. Aber es geht auch viel und vielleicht sogar hauptsächlich darum, Kohle zu machen. So. Und das finde ich halt so, das ist das, was mich dann so schmerzt. Und jetzt, wenn wir auch an zukünftige Verfilmungen denken, es soll ja nächstes Jahr im Mai The Legend of Zelda real verfilmt werden, wo ich denke, das ist so ein geiles Franchise. Da gibt es so tolle Vorlagen. Es gibt auch schon tatsächlich Ideen bei YouTube, kannst du mal eingeben. Da gibt es dann entweder von über Unreal Engine 5 gemacht oder auch so Fan-Projekte, die dann schon mal so Kurzfilme machen. Da gibt es so tolle Möglichkeiten. Aber wenn es einfach nur darum geht, irgendwie Kohle zu machen, einfach nur das Franchise einfach nur neuen Leuten zugänglich zu machen, da bin ich dann immer so ein bisschen vorsichtig und will mich nicht zu sehr hypen lassen und euphorisch werden, weil das ist einfach nochmal, ja, viele Menschen, die da Entscheidungen treffen, haben eben Dollarzeichen im Auge und keine Triforces oder Super Mario Pilze, sondern die wollen vor allen Dingen auch Kohle machen, so. Und da bin ich so, ja, wie geht's dir damit? Oder wie ist da deine Wahrnehmung?
Ich kann das total verstehen, wobei, da sind wir jetzt nochmal bei der Kritik, die ich zwischendurch ja schon mal gesagt habe. Also wenn du das machen willst, wenn du jetzt sagst, du willst neue Leute für Super Mario gewinnen, dann ist für mich noch unklarer, warum du dann nicht wirklich sagst, okay, als erstes mache ich Familienfilm. Also, weil das ist doch die neue Generation an Gamern, die, also Super Mario kannst du mit 8, 9 theoretisch, wenn du dann schon eine Konsole darfst, kannst du das mit 8, 9 zocken.
Ja,
also, das heißt, das wäre doch viel mehr noch ein Grund zu sagen, okay, umso mehr müssen wir doch eigentlich gucken, dass wir diese Generation erstmal ansprechen, dass wir denen das schmackhaft machen und dass wir den Eltern, die natürlich mit ihren Kindern dann ins Kino gehen, was bieten, und zwar sozusagen geschickt eingestreut, damit sie dann, also entweder sich an ihre eigene Kindheit erinnern oder dann und dann den Kindern sagen, ach guck mal, hier kannst du ausprobieren oder so.
Ja,
also das, umso mehr würde ich sozusagen, finde ich, da geht halt bei Super Mario das Konzept nicht auf.
Naja,
aber grundsätzlich klar, du hast total recht, es geht natürlich um Geld und aber so, also das heißt gut wie schlecht, weil natürlich der Kinomarkt geht's immer um Geld am Ende, also die Leute machen den Film nicht nur, weil sie gerne mal einen Film produzieren wollen, sondern natürlich auch, weil sie irgendwie Geld verdienen wollen. Und man merkt es ja bei manchen Sachen auch an, also da, wo wirklich gut Geld in die Hand genommen wird, wo die sich Mühe geben in der ganzen Gestaltung. Also ich meine, so egal, ob ich die Witcher-Serie ansprechend finde oder nicht, du merkst ja an, dass die viel Geld in die Hand genommen haben, dass die sich da die Sets bauen lassen, dass die schon auch gucken, dass die Animationen stimmen, dass die auch versuchen, sich gute SchauspielerInnen zu holen, so, dass die da viel reinstecken in die Kostüme und so. Je mehr Geld du natürlich an der Stelle auch in die Hand nimmst, desto mehr sieht man das im Ergebnis. Und der andere Punkt ist, ich verstehe, dass sich ein Regisseur, also oder dass sich das Studios, wenn die sich jetzt überlegen, welche Stoffe sie verfilmen, natürlich ist es interessant, sich aus dem Videospielgenre zu bedienen, weil das im Prinzip eben medial ähnlich tickt.
Ja.
Also es ist eigentlich der Weg vom Videospiel zum Film oder vom Film zum Videospiel. Also zum Beispiel, wenn man sich anguckt, die ganzen Harry Potter Games, gab es die Filme und die Filme waren erfolgreich und dann hat man relativ schnell, hat EA, glaube ich, war damals der Studio, ja, ne, hat dann die, ja, hat genau. dann die Spiele da rausgebracht, die ja bis heute irgendwie eine gewisse Popularität haben. Also du kriegst heute noch Reels bei Insta angezeigt, wo Leute irgendwie Harry Potter 1 nochmal spielen. Ich weiß gar nicht, wie das technisch möglich ist, aber es scheint ja irgendwie zu gehen. Ne, die Wege sind natürlich an sich kurz und insofern verstehe ich auch, dass sich da beide Genres miteinander beeinflussen. Ich glaube halt manchmal, dass man eben nicht so richtig hinguckt, okay, ist das jetzt eigentlich wirklich ein Stoff fürs Kino oder warum ist denn so ein Spiel wirklich erfolgreich? Ja, also ein Spiel wie Anno ist erfolgreich, weil die Leute eben Bock haben, lange an so einer Spielwelt rumzubauen und so weiter und so fort. Das kannst du aber nicht auf die Leinwand bringen. Also das ist da 5 Minuten, ist es den meisten Leuten langweilig. So, also das mag vielleicht auf YouTube, ist es noch was anderes, ne? Kann man sich solche Videos angucken, aber die sind ja dann auch nicht 2,5 Stunden und du kannst das eben nicht auf eine große Leinwand dann packen. So, also und da würde ich mir manchmal wünschen, dass sich die Studios mehr nochmal damit auseinandersetzen und sagen, okay, lohnt sich das jetzt, das zu verfilmen oder nicht?
Ja, absolut. Ja, sehe ich auch so. Und es gibt ja, ich habe auch nochmal nachgeschaut, es gibt ja wirklich auch schon super krass viele Videospielverfilmungen. Also ich habe zumindest bei Wikipedia 143 Einträge gefunden. Und auch wenn ich mal in meine eigene Vergangenheit so zurückblicke, habe ich zum Beispiel tatsächlich den Mario-Film von 1993 damals gesehen. Ich war da 7, 8 Jahre alt, ich weiß nicht mehr genau, an den habe ich nur noch so vereinzelte Erinnerungen. Aber spätestens dann mit dem ersten Final Fantasy Film, also der ist von 2001, also manchmal wirkt es auf mich auch so, als wäre das ja so neu erfunden worden oder neu so gedacht worden. Es gab so diesen Marvel Comic-Hype, quasi Comics zu verfilmen, und jetzt gefühlt gibt es so einen, also mindestens einen neu aufgebrandeten oder eine neue Welle. Aber eigentlich ist es schon relativ alt oder gibt es das schon länger, dass man eben Videospiele verfilmt. Und zwar nicht nur als Film, sondern auch als Serie. Auch Serien gibt es schon sehr, sehr lange eigentlich Verfilmungen. Ich finde es interessant, dass das jetzt, wie du sagst, ich finde es total naheliegend so, die Mechanismen und so, die Wege sind nicht so weit, aber ich finde es trotzdem interessant, dass das jetzt wieder so krass so, gerade so eine Welle gibt, so von Animes gibt es ja auch, Cyberpunk gab es eine, Devil May Cry gibt es gerade eine Anime zu, also schon interessant, was da auch so in den nächsten Jahren so auf uns zukommen wird.
Ja, also ich habe überlegt, was war so die erste Videospielverfilmung, die ich gesehen habe. Also Pokémon kann ich mich daran erinnern. Natürlich die ersten, damals auf VHS.
Ja, genau.
Also die habe ich natürlich gesehen. Ich erinnere mich, dass ich Prince of Persia damals im Kino gesehen habe, 2010.
Ah, mit Jake Gyllenhaal, der?
Ja, genau. Habe ich das auch nicht im Kopf gehabt, dass das so ein mega guter Film war?
Naja, der war nicht so gut.
Ich glaube, der war ja auch, also eigentlich war das ist ja 2010 rausgekommen von Walt Disney. Ich glaube, das war eigentlich auch angelegt als einen Mehrteiler. Und dann hat sie aber nach einem Teil das relativ stark eingestampft.
Ja, der war nicht so erfolgreich. Ich glaube, aber ist sogar Ben Kingsley damals da mitgespielt? Also das war schon...
Das war von der Besetzung, war das ein super Film. Also
schon,
ja,
ne?
Ben Kingsley war dabei, genau, Jack Gyllenhaal, Gemma Arterton hat die Prinzessin Tamina gespielt. Also das war kein schlechter, das war vom Cast und so war das kein schlechter Film. Ich glaube, die hatten auch der ist ja auch bei den Zuschauern besser angekommen als bei den Kritikern. Also es gibt dann diese, ne, World of Warcraft ist ähnlich, das war ja auch als Mehrteiler angelegt und ist dann eben nach einem Teil angestampft worden. Woran wir uns natürlich alle erinnern, ist Tomb Raider, Lara Croft, Alicia Vikander kommt ja jetzt nochmal ein anderer, machen sie jetzt ja nochmal neu.
Sophie Turner, genau.
Da mit Sophie Turner, genau, 2001 hat man das auch schon mal versucht. Ich habe da den Eindruck, also das wird immer wieder versucht und wird immer wieder dran gescheitert, weil man merkt, irgendwie die Action kriegt man irgendwie nicht raus. Tatsächlich auch nicht. Ich habe dann gesehen, es gab mal einen Assassin's Creed Film, der ist an mir völlig vorbeigegangen.
Ja, den habe ich auch gesehen. Auch gut besetzt, wie heißt der doch nochmal? Mit dem, Moment, ich gucke mal nach. Ach genau, Michael Fassbender, den ich ja sehr gerne mag. Aber genau, Jeremy Irons war dabei. Also schon auch offenbar gute Schauspieler, genau, Brendan Gleeson. Also schon gut besetzt, aber ist auch genau wie du auch sagst, auch an den Kinokassen, glaube ich, ziemlich gescheitert. Also wenig eingespielt und die Kritiken waren dann auch eben eher schlecht. Ja. Also war auch kein guter Film. Der hat auch keinen Spaß gemacht.
Ja, und ich glaube, es war natürlich auch so, mir geht das häufig auch so, ich gucke natürlich bei viele Filme, wo ich das Spiel dahinter gar nicht so kenne. Also Mortal Kombat zum Beispiel habe ich den Film gesehen, der jetzt bin ich auch nicht wahnsinnig überzeugt hat, muss ich sagen. Aber da wusste ich zwar, dass es ein Spiel gibt, aber das habe ich auch zum Beispiel nie gespielt. Also das
Mortal Kombat hat jetzt auch nicht so... Es kann auch Dieb sein, glaube ich. Ich habe es auch nie gespielt, aber es ist ja auch ein Prügelspiel. Also ich weiß nicht, wie viele Storys da wirklich so gibt. Ja. Aber ja.
Ja, das Interessante ist aber, dass es da jetzt einen zweiten Teil von gibt. Also da kommt irgendwie innerhalb der nächsten 60 Tage kommt jetzt irgendwie Teil 2 raus, wo ich halt auch nicht weiß. Minecraft-Film, das hat mich wirklich völlig umgehauen, warum man jetzt Minecraft-Film macht. Ich habe sogar unter einem gewissen Gesichtspunkt verstanden, weil es eben so ähnlich wie du gesagt hast, wahrscheinlich einfach ein Film, man dann machen kann, wo man sagt, okay, eigentlich ist es egal, wir können hier komplett frei drehen, weil Minecraft kannst du eben alles machen und so ist der ja auch ein bisschen mit Jack Black. Aber
naja, und der ist übelst erfolgreich auch gewesen. Also Minecraft, ich glaube, die haben auch super krass viel Kohle eingespielt.
Ja, also trotzdem hoffe ich nicht, dass sie da noch einen Teil 2 von machen, weil das brauche ich jetzt nicht wirklich. Die Leute haben dann auch Spaß an solchen Verfilmungen und wollen das sehen und wenn dann eben ein Spiel einen Hype hat und dann kommt da der Film irgendwie zu, dann gehen die Leute schon erstmal rein. Also was ich meine, bei Super Mario Brothers, das war ja zumindest, was der, diese, hast du ja gesagt, ne, ein riesen Einspielergebnis, ne? Also die Leute sind da schon erstmal von auch gehypt worden und ja, dann muss das erstmal abklingen. Deswegen kommt dann so schnell auch ein Teil 2.
Also ich habe mal geguckt, 100 Millionen war das Produktionsbudget von Super Mario Bros. 1, also dem Film von 2023 und halt wie gesagt 1,36 Milliarden hat er eingespielt. Also das ist, dass man da einen zweiten Teil macht, also würde ich auch machen, wenn er so erfolgreich ist. Das ist wirklich krass und gerade diese Animationsfilme, wenn du da keinen Jason Momoa oder Jack Black hast, die ja bei Minecraft mit dabei gewesen sind, die kosten ja dann auch mal ein bisschen Geld. Ich glaube, Jack Black hat ja auch die Synchronstimme von Bowser gemacht. Ich vermute mal, wenn du nur in Anführungsstrichen die Synchronstimme gibst, dann kriegst du weniger Kohle. Vermute ich mal. Ich weiß es nicht. Aber schon.
Wahrscheinlich schon, ja.
Schon krass, was du da.
Keine Gefahrenzulage.
Genau. Ja, schon spannend.
Ja, es ist, ich gucke jetzt gerade hier nochmal durch die Liste so der Filme, die jetzt so demnächst, also Resident Evil hast du ja gesagt, kommt jetzt demnächst auch nochmal eine Verfilmung zu, zu raus. Gut, das wird wahrscheinlich auch wieder so ein Apokalypsenfilm werden.
Ja, genau. Und es gibt auch übelst viele Resident Evil Filme. Also das habe ich hatte tatsächlich den ersten Resident Evil Film von 2002. An den habe ich noch sehr konkrete Erinnerungen. Den fand ich auch damals richtig gut. Der hat mich sehr abgeholt. Von Paul Anderson, der jetzt, glaube ich, auch Regie bei dem neuen führt. Aber danach sind ja noch richtig viele andere Resident Evil Filme rausgekommen, die an mir komplett vorbeigegangen sind, ehrlich gesagt. Von denen habe ich keine mehr so richtig mitbekommen. Aber das ist seit Jahren, es ist auch laut Wikipedia die erfolgreichste Filmreihe, was Videospielverfilmungen angeht. Noch vor Sonic the Hedgehog, vor Pokémon, vor Mortal Kombat, Silent Hill. Mario ist jetzt halt noch nicht so erfolgreich, weil es der erst jetzt den zweiten Teil gerade erst gibt oder den zweiten Film. Aber Resident Evil gilt als die erfolgreichste Filmreihe insgesamt. Das finde ich schon krass, vor allen Dingen halt, weil es einfach 6 Filme da jetzt schon gibt. Und der 7. jetzt da gerade kurz vor Release steht. Nee, oder ich weiß gar nicht, kommt der dieses Jahr raus? Ich weiß es gerade gar nicht.
Also es kommt jetzt einer raus am, ich kann es dir genau sagen, 17. September steht da jetzt im Kalender.
17. September, ja. Also schon auch krass, wie Resident Evil doch über die Jahre eigentlich immer wieder mal einen Film rausgebracht hat. Das waren dann keine großen Erfolge, ne? Also wenn man sich guckt, aber die kosten dann auch nur 40 Millionen. Hier, ich gucke gerade, Resident Evil The Final Chapter von 2016 kostet 40 Millionen und spielt halt 312 Millionen ein. So, ne? Und dann, also ist das schon ein Erfolg.
Angry Birds 3 kriegen wir dieses Jahr noch, kommt an Weihnachten raus.
Von denen habe ich keinen einzigen geguckt, Angry Birds. Also
von denen habe ich auch keinen einzigen geguckt, aber das ist natürlich, also ist auf jeden Fall auch eine Videospielverfilmung. Dann kommt eben Sonic the Hedgehog kommt Teil 4 noch raus, nächstes Jahr, 2027. Da kommt
ich
dann
auch noch keinen von gesehen. Hast du die mal gesehen, die Sonic-Filme?
Sonic habe ich auch gar nicht gesehen, aber zu Sonic habe ich auch gar keinen Bezug. Also das habe ich auch nie gespielt, das habe ich nie irgendwie, das ist so völlig an mir vorbeigegangen, dass das tatsächlich gar nicht meins ist. Also deswegen da kann ich gar nichts zu sagen. Und ich habe mit Schrecken gesehen, 22. Juli 2027, Minecraft Teil 2. Also es kommt tatsächlich zwei.
Es ist wirklich bestätigt, okay.
Ja, aber wo wir schon von neuen Filmen noch sprechen, lass uns doch vielleicht zum Abschluss nochmal sagen, was wären denn Spiele, die mal unbedingt noch verfilmt werden sollen? Falls uns, es kann ja sein, hört uns jetzt gerade ein Regisseur zu, der sagt, ich überlege gerade noch, was ich für den nächsten Film mache, dann machen wir ihm jetzt mal einen Vorschlag. Also gäbe es so ein Spiel, wo du sagst, komm, das will ich unbedingt nochmal auf der Leinwand sehen?
Ja, also ich gehe davon aus, dass euer Podcast schon auch in Hollywood breite Zustimmung findet und von vielen, vielen Regisseuren gehört wird. Von daher,
dann KI jetzt auf Englisch und so. Ja, ja.
Ja, genau. Spitzt eure Bleistifte und notiert, was wir jetzt sagen. Also ich bin schon wirklich sehr, sehr hyped auf den Legend of Zelda-Film, der, wie gesagt, nächstes Jahr im Mai rauskommt, weil das für mich eine Videospielreihe ist, die mich wirklich schon mein ganzes Leben lang begleitet und zu der ich auch emotional immer noch einen krasseren Zugang hatte als zu Mario. Also ich habe auch jedes Mario gespielt von dieser Hauptreihe. Reihe seit dem NES. Tolle Spiele, ich liebe diese Spiele. Aber gerade weil sie so krass Gameplay fokussiert und so wenig Story haben, war dann doch das Emotionale bei Zelda und bei Link dann doch immer ein bisschen größer. Da bin ich sehr gespannt, habe ich mir tatsächlich auch schon lange gewünscht. Und was ich jetzt gerade so ein bisschen auf dem Zettel habe, ist Cyberpunk tatsächlich. Ich spiele Cyberpunk 2077 sehr gerne gerade und ich Blade Runner zum Beispiel mit Ryan Gosling, auch ein ja sehr umstrittener Film. Ich mochte den oder ich mag den sehr, sehr gerne tatsächlich. Ist ja so ein bisschen Cyberpunk-Universum und so. Tron ist ja nicht so richtig Cyberpunk, aber nochmal so ein richtig, so wie das in Cyberpunk 2077 ist, so ein dreckiges, futuristisches ja, Leben, so eine Stadt irgendwie darzustellen, das fände ich schon sehr, sehr spannend, vor allen Dingen, weil es in Cyberpunk, und jetzt kommen wir vielleicht ganz am Ende nochmal auf unseren Glauben, es ist total interessant, wie sehr der Glaube in Cyberpunk, ist ja auch CD Projekt Red, also auch Witcher, da spielt total viel auch der Glaube irgendwie eine Rolle so, also inwiefern dürfen wir Menschen uns kybernetisch verbessern mit verschiedenen Prothesen, mit neuen Augen oder was auch immer, und das mal irgendwie so gut verfilmt zu sehen, das fände ich schon sehr, sehr spannend. Ich mag sowieso halt sehr, sehr gerne Filme, die mir eine ganz andere, also ernste Filme, jetzt nicht Kinderfilme, wie es ja eher so Super Mario sein möchte. Ich mag sowieso sehr gerne Filme, die mir so eine alternative Version des Lebens so aufzeichnen. So könnte es vielleicht sein in 100 Jahren oder so könnte es sein, wenn die Postapokalypse kommt oder. Und das mal in so einem Cyberpunk-Universum, das fände ich schon sehr, sehr spannend. Aber vielleicht hast du noch einen Cyberpunk-Tipp für mich. Vielleicht gibt's noch was. Also Blade Runner, wie gesagt, kenne ich. Natürlich auch den ersten mit Harrison Ford. Auch sehr, sehr guter Film. Mein Take.
Ja, bei Cyberpunk gibt's doch auch bei Netflix jetzt so eine Serie. Cyberpunk ja. Edge Runner. Es gibt so eine animierte, so Anime fast mäßig, ne? Serie bei Netflix.
Ja, genau, die habe ich auch geguckt, die ist auch sehr empfehlenswert. Also die macht wirklich großen Spaß. Kann man auch spielen, ohne das Spiel gespielt zu haben. Also ich habe die Serie geguckt vor dem Spiel. Die ist schon toll, aber es ist halt ein Anime. Und nichts gegen Animes, im Gegenteil, ich liebe Animes. Habe ich auch sehr, sehr tolle schon geschaut in meinem Leben, aber das doch mal so real verfilmt. Also das wäre für mich dann eher ein Stoff, den ich gerne real verfilmt sehen wollen würde.
Ja, ich habe ja am Anfang gesagt, Open-World-Spiele kann man nicht verfilmen und jetzt reiße ich mir das alles wieder ein, weil mein Vorschlag an dieser Stelle wäre Red Dead Redemption. Aus mehreren Gründen. Also es wird ja immer behauptet, der Western ist doch fast tot und ich glaube, dass das nicht stimmt. Also Django Unchained ist für mich ein bestes Beispiel, dass eigentlich Western-Filme, wenn man sie gut macht, wenn sie auch gut erzählen, durchaus ankommen können. Und das wäre, also ich glaube, Red Dead Redemption würde alles liefern. Du musst ja nicht jeden Sidequest dann verfilmen, aber du kannst, wenn du die Main-Story jetzt beispielsweise aus Red Dead Redemption 2 oder so verfilmst, ich glaube, du hättest eine super Story, du könntest viel daraus machen. Ich glaube auch, dass dieses Amerika 1890, das ist was du auch gut abbilden kannst auf der Leinwand, und daraus einen schönen zweistündigen Film zu machen, der dieses Feeling rausbringt, am besten dann auch irgendwie mit einer, vielleicht sogar einer Musik von Ennio Morricone oder sowas, also wirklich so eine richtig, dass du richtig ein Western-Feeling nochmal erzeugst, da hätte ich schon Lust drauf. Auch wenn es natürlich, das steht in der ganz großen Gefahr, weil es eben Open World ist, dass es dann am Ende doch auch Leute enttäuscht, aber ich glaube, das hätte ganz viel Potenzial, diese Figur mit dem Arthur Morgan da was draus zu machen zum Beispiel. Also können wir schon vorstellen, dass das gehen würde.
Red Dead Redemption 2 ist auch einfach ein fantastisches Spiel. Also es ist so.
Also es ist großartig. Also es macht so viel Spaß. Es ist nur, also ich finde Red Dead Redemption ähnlich wie zum Beispiel bei Witcher, wenn du dann irgendwelche Missionen da spielst, das ist echt in der Gefahr, dass du so dann auf die Uhr guckst und denkst, oh, sind schon 3 Stunden rum. Das geht jetzt aber schnell.
Ja, ja, total. Also
ein bisschen addictive. Aber ich meine, das ist für einen Film gar nicht so schlecht. Also wenn so ein Film das. Wenn man dann so einen Film, der nach 2 Stunden zu Ende ist und man das Gefühl hat, oh, eigentlich, ich hätte noch 2 Stunden gucken können. Also es
ja, ja,
ist
genau.
Für einen Film eigentlich gut.
Ja, würde sich vielleicht fast eher schon so als Serie anbieten, weil es ja auch so ein bisschen so in Kapiteln so, also ich habe es damals zu Release gespielt. Wann ist das rausgekommen? 2018, 2019?
Ist, glaube ich, 2018 rausgekommen, ja.
Ja, das war ja, war das in Kapiteln irgendwie so aufgebaut?
Ja, es ist in Kapiteln.
So?
Also es ne? gibt, so, ne? ich glaube, 6 oder so. Ja. Genau. Aber man könnte es auch als Serie machen. Ich hätte halt, also Western finde ich, Also es gibt natürlich die Vorlage mit Yellowstone, dass ein Western auch als Serie funktioniert.
Da habe ich auch dran gedacht, genau.
Aber also ich glaube, gerade nachdem Horizon als Western so enorm gescheitert ist, was ich total schade fand, weil ich Horizon total mochte und da gerne gesehen hätte, wie die das noch weiter machen. Ich glaube, ich würde mir einfach wünschen, dass mal wieder ein richtig guter Western auf der großen Leinwand läuft. Also deswegen ist das natürlich jetzt hier mein Plädoyer, bringt das bitte ins Kino und nicht einfach nur als Serie zu Netflix. Ich verstehe, dass du sagst, das könnte man auch als Serie machen. Könnte man, glaube ich, auch. Würde wahrscheinlich auch funktionieren, aber ich fände es eben tatsächlich, also, weil gerade diese großen Weiten und so, also ich glaube, das wäre halt so ein Film, wo ich vermuten würde, der könnte auch Leute abholen, die nichts mit Red Dead Redemption als Spiel selber anfangen können, aber die einfach das Western mögen. Also der hätte, glaube ich, relativ große Gruppe an Leuten, die der ansprechen könnte. So wie es Django Unchained damals auch hatte, weil ich behaupte, nur die Hälfte der Leute, die in Django Unchained drin waren, waren da drin, weil das ein Western war, sondern die wollten einfach Quentin Tarantino sehen.
Auf jeden Fall, ja. Es ist schon, hat dich Quentin Tarantino irgendwann mal gesagt, er macht nur noch einen Film, also dein kommender Film ist der letzte, ist schon raus, was für ein Film das ist, ich glaube noch nicht, oder? Vielleicht arbeitet er an Red Dead Redemption 2.
Also wäre Witz, also er hat ja mit Hateful Eight ja auch nochmal danach nochmal sowas Western-mäßiges gemacht, also er hätte das Potenzial, aber ja, ich glaube, also bei Quentin Tarantino glaube ich, das wird irgendwas Abgedrehtes, also das
naja.
Man kann sich das eigentlich nicht anders vorstellen. Was da kommt. Und ehrlicherweise, Once Upon a Time in Hollywood war ja auch schon wirklich wild.
War ein fantastischer Film. Also ich finde fast mein Lieblings-Quentin Tarantino-Film geworden. Also mindestens in meine Top 3 Quentin Tarantino-Filme hochgerutscht. Fand ich einen unfassbaren Film.
Also ich finde, an Django Unchained kommt immer noch nichts ran, muss man einfach sagen. Okay. Das ist für mich immer noch der Beste von allen. Aber da darf jeder selber entscheiden, wie er es mag. Ruben, danke, dass wir so schön über Spiele und über Filme quatschen konnten. Das ist doch sehr, sehr schön. Wir treffen uns dann spätestens in 2 Jahren zum dritten Super Mario.
Ja, genau.
Vielleicht kommt ja doch nochmal was. Also mit Legend of Zelda, ich finde, das schreiben wir uns mal vorsichtig in den Kalender, weil ich finde, das ist wirklich, das wäre doch ein guter Anlass, nochmal ins Gespräch zu kommen, weil das hat zumindest Potenzial. Wir gucken dann mal, was sie draus machen. Aber das hat auch Potenzial, vielleicht ein bisschen Tiefe zu haben, dass man dann auch nochmal über Glauben, Film und Videospiele sprechen kann.
Sehr, sehr gerne, ja. Und wenn nicht zu Zelda, dann vielleicht zu Angry Birds 3 Ende des Jahres.
Ja, also ich meine, christlicher als Angry Birds 3 wird es wahrscheinlich nicht.
Nee, mehr. Oder? Und dann hast du Weihnachten. Also,
und dann, ja, der Fall kommt ja am 24.12. raus. Also es ist
ach, wirklich? Ja, okay.
Ja,
okay.
Weil 24.12. ist ja, glaube ich, ein Donnerstag oder so. Kann das sein? Deswegen passt das irgendwie genau. Also, ja.
Witzig.
Gut, dass eine Woche vorher der Doomsday ist und wir mit Dune 3 und Avengers Doomsday, ich habe schon Urlaub eingereicht, damit das
sehr gut
noch funktioniert.
Sehr gut. Ah, da freue ich mich auch schon drauf, tatsächlich. Ja. Cool.
Ja, sehr gut. Dann dir, Ruben, alles Gute und ich bin sehr gespannt, wann wir uns das nächste Mal sehen. Und an alle da draußen, lasst für Faith and Pixels doch gern ein Like, ein Abo bei YouTube da. Und wenn ihr auf Twitch seid, könnt ihr euch da auch die Streams angucken. Findet ihr alles auch, wie sagt man so schön, finden Sie alles in den Shownotes.
Ja, sehr gut. Ja, danke für das schöne Gespräch, Geron. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, mal nicht nur über Videospiele, sondern auch über Filme zu sprechen. Ich fand, das war ein sehr angenehmes Gespräch. Du hast das super gemacht. Danke dir.
Dieser Podcast ist ein Teil von YEET, dem evangelischen Content-Netzwerk.